Willkommen zu Femrasant. Wie immer am Donnerstag um 17 Uhr. Heute bin ich, Franzi, am Mikrofon und wie ich letzte Woche schon angekündigt habe, kommt jetzt der zweite Teil der Podiumsdiskussion vom 4. November. Veranstaltet und moderiert wurde diese vom TIFS, dem Tübinger Institut für Gender- und Diversitätsbewusste Sozialforschung. Ich stelle jetzt kurz nochmal die Personen im Podium vor. Vom TIFS sind dabei Barbara Stauber, die Diskussion moderiert, und Gerrit Kaschuba. Außerdem wurden noch drei weitere Personen eingeladen. Lu Schum arbeitet in der Stabsstelle Gleichstellung und Integration der Universitätsstadt Tübingen. JJ Link ist aktiv im Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg, arbeitet am Fraunhofer IAO und hat dort das Regenbogennetzwerk gegründet. Claudia Feiner arbeitet bei Diconium und sie hat im Ehrenamt das Netzwerk 0711 liebt Bund mitbegründet. Der Titel der Diskussion lautet Queer, Gender, Diversität, Inklusion – intersektionale Politiken in der Arbeitswelt. Und jetzt gleich im zweiten Teil geht es unter anderem um das Ziehen von Grenzen bei der Arbeit im Ehrenamt und um das Verankern und Erhalten von Errungenschaften, auch jetzt aktuell im Kontext des Rechtsrucks.
So, wir haben jetzt noch 40 Minuten und wir haben auf jeden Fall noch drei Fragenstränge und ich werde jetzt diesmal ganz autoritär darauf achten, dass die auch bearbeitet werden. Nee, Quatsch. Aber wir haben einen ersten Fragenstrang, der eigentlich auch nochmal aufgreift, was wir im ersten Teil auch noch besprechen wollten, nämlich diese Frage nach dem Ehrenamt, wo das seine Grenzen hat. Da sind wir ja ganz stark dann schon bei Themen wie, wie kann eigentlich eine queersensible Ausrichtung von Organisationen auch verankert werden und hängt nicht immer an Einzelnen. Wie kann das sozusagen stabilisiert werden, das gesamte Projekt? Damit würden wir einsteigen. Damit verbindet sich dann vielleicht auch ganz gut die Frage nach Allies, BündnispartnerInnen, vor allem wenn sie aus dem Raum kommen, das war ja die konkrete Frage, die im Chat formuliert wurde. Und dann würden wir enden mit einem gar nicht so fröhlichen Thema, nämlich wie das Ganze sich eigentlich jetzt verhält in einem Sprachraum, der immer mehr nach rechts driftet und wo diesbezüglich immer mehr sprechbar ist. Also die Diskursräume als machtvolle Umgebungen. Und Gerrit, ich übersehe dich jetzt. Jetzt steigen wir ein mit dieser Ehrenamtsfrage, weil sonst kommen wir nicht zu Potte. Und würde euch nochmal bitten, habt euch vorhin auch schon immer mal wieder positioniert, es fiel auch schon mal so der Begriff Care-Arbeit dafür, aber wo sind da eigentlich Grenzen? Sind die schon mal erfahrbar gewesen? Seid ihr immer wieder an dem Punkt, wie geht ihr damit um, beziehungsweise was wirft es vielleicht auch gleich für einen Blick auf Fragen von besserer Verankerung eurer Arbeit? Wer immer anfangen mag.
Also zu einer Grenze, wo ich finde, dass es sich nicht mehr lohnt, sich einzusetzen, ist, glaube ich, wenn das zum einen nicht gewürdigt wird oder nicht. Also wenn einfach niemand was davon hat und wenn es einen selber so sehr anstrengt, dass man keine Energie draus zieht, ich glaube, dann ist ein guter Punkt, Pause zu machen oder aufzuhören damit. Ich war schon in verschiedenen ehrenamtlichen Strukturen, also zum Beispiel früher mal im Verband berufstätiger Mütter, da haben wir dann so Netzwerkabende organisiert und es kam oft einfach keine andere, weitere Mutter. Aber die andere Regionalstellen, Organisatorin und ich, wir hatten dann zumindest einen netten Freitagabend und dann war das auch okay. Also wir hatten einen kinderfreien Abend und dann war es nicht so schlimm, wenn jetzt sonst niemand kam. War auch ein bisschen traurig, aber es war okay. Und ich glaube, das ist so eine Kunst, sich ehrenamtliche Arbeit auch so zu organisieren, dass man sich überlegt, was macht mir Spaß, wo ziehe ich Energie raus? Und wenn man merkt, ich verliere nur welche, dann ist, glaube ich, ein guter Punkt zu sagen, so nicht. Es muss irgendwie anders sein. Und so habe ich mir, glaube ich, auch eben in meinem Berufsleben diese ehrenamtliche Arbeit in diesem queeren Netzwerk bei uns. Also die ist so, dass ich sie trotzdem gern mache, obwohl ich es quasi außerhalb meiner Arbeitszeit mache, aber weil es einfach was ist, was weil sie einen Rahmen hat, der mir gut tut.
Und würde jemand den Ball auffangen, falls du ihn doch abgeben wolltest?
Das ist eine sehr gute Frage, weiß ich nicht. Kann sein, dass nicht, aber dann ist es so. Und ich finde auch, also Netzwerke dürfen auch scheitern. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges, das zu lernen, um sich vor Frustration zu schützen. Also wir haben zum Beispiel auch mal, wir hatten eine Zeit lang ein Elternzeit-Café am Fraunhofer. Aber als ich keine kleinen Kinder mehr hatte, dann ist das auch wieder eingeschlafen. Also es ist, aber für die Zeit war es okay. Also für die Zeit war es gut. Und ich finde, also da darf man sich auch, also da tut man sich selber oft nichts Gutes, wenn man festhält an was, sondern da ist, glaube ich, so auch neue Formate ausprobieren und sich überlegen, was würde mir Spaß machen. Das ist, glaube ich, ein guter Rat, hoffe
ich. Ich glaube, ich sage dazu nicht so viel, weil ich werde bezahlt in meiner Arbeit, das zu tun. Und das ist eine extrem privilegierte Position.
Also meiner Erfahrung nach lohnt es sich immer, so eine Allianz der Willigen zu suchen. Und es gibt entweder in meinem eigenen Unternehmen oder in meiner Organisation jemanden, der sich mit mir zusammentun will, oder ich gucke eben übergreifend über die Firmengrenze hinaus und vernetze mich mit anderen Institutionen, wie ihr das bei euch macht, JJ, oder eben auch in einem Netzwerk wie 0711 Lieb Bund. Denn es gibt genug Leute, die einen supporten, sowohl moralisch als auch fachlich. Und die organisieren sich inzwischen auch. Und da kann ich wirklich jeden nur und jede einladen, da den Austausch zu suchen, um sich eben auch Tipps zu holen, wie man sich selber die Arbeit vielleicht ein bisschen leichter machen kann, um Fettnäpfchen zu vermeiden, in die andere schon getreten sind, und sich da wirklich kollegiale Beratung zu holen. Hey, wie mache ich es oder wie habt ihr es gemacht? Denn ich glaube, heutzutage muss niemand mehr ganz bei Null anfangen, sondern es gibt eben schon etablierte andere Netzwerke in unterschiedlicher Konstellation und da keine Scheu haben, auf die zuzugehen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, ich helfe dir nicht.
Und Lo, aus dem Vorgespräch habe ich mir aufgeschrieben, Community ist ein Motivationsbooster. Also jetzt auch für dich in deiner insofern jetzt privilegierten Situation, dass du die Arbeit bezahlt machst, brauchst du dann wiederum aber auch die Community für das motiviert werden.
Ich glaube, ich sehe mich da eher so als Dienstleistungsperson, weil ich mir an vielen Stellen denke, ich kann Aufgaben von anderen Leuten wegnehmen, ich kann Leute entlasten, indem ich meine Arbeitskraft da reinstecke und dafür bezahlt werde. Und ich kann Leute auch darin beraten, irgendwie Strukturen zu schaffen, weil ich selber eben direkt zu Beginn strukturell relativ hoch in der Hierarchie einsteigen konnte und deswegen irgendwie verhältnismäßig viel Mitspracherecht direkt hatte. Und ich glaube, also was ich jetzt so kurz sagen würde, ist, glaube ich, sich Ziele setzen und immer wieder überprüfen, so verändert sich was. Also ich weiß nicht, ob ihr da mitgehen würdet, ob das zu frustrierend ist, aber ich denke mir so, sich anhören, was ist denn woanders schon erreicht worden, und dann zu sagen, ich will ein Budget für den CSD-Beitrag vom Netzwerk unseres Unternehmens. Ich will, dass wir dafür Sachmittel bekommen. Und das ist ein Ziel, das will ich in 3 Jahren erreicht haben. Irgendwie, dass man sich so kleine Ziele steckt und überlegt. Und dann kann man sich auch im Nachhinein anschauen, wurde was erreicht, konnte ich wirklich was verändern, bin ich da wirksam geworden. Aber ob das ein richtig guter Tipp ist, weiß ich nicht.
Aber jetzt sind wir eigentlich schon bei der Frage, was kann Verankerung überhaupt heißen? Also Budgetfragen sind da mit verbunden offensichtlich. Aber wahrscheinlich auch andere Formen von Verankerung. Was wäre da so euer Zielhorizont?
Sabine meldet sich
auch, und eine andere Person aus dem Raum meldet sich. Zu dem Zielhorizont?
Nee, ich würde gerne noch zu dem vorher, zu den Finanzen und so weiter noch was sagen wollen. Und vielleicht mal kurz auch noch zu meiner Person. Ich bin Moni Götsch und bin an der Hochschule Esslingen unter anderem in der Funktion als Beauftragte für Antidiskriminierung und auch in der Gleichstellungskommission. Und ich bin eigentlich laut Landeshochschulgesetz nur für rassistische Diskriminierung zuständig, aber weil schon seit ich an der Hochschule bin, wurde mir quasi von den Gleichstellungsbeauftragten auch queere Diskriminierung aufgetragen, so als mein Feld, da mache ich das auch noch mit. Aber was ich gemacht habe in dem Moment, als ich Antidiskriminierungsbeauftragte wurde, das gibt es noch nicht so lange, dass wir eben alle miteinander vernetzt haben zu den verschiedenen Diskriminierungsdimensionen, alle Funktionen, die es da irgendwie gibt an der Hochschule, bis hin auch zu, da nicht Betriebsrat heißt es bei uns nicht, sondern Personalrat, oder auch die Studienberatung, das ist natürlich jetzt an der Hochschule so etwas Spezielles, aber also alle, die in irgendeiner Weise mit Diskriminierung zu tun haben, und haben dann eben so einen sogenannten Vertrauensrat gebildet. Und wir sind, außer dass wir es sehr nett haben, das finde ich nämlich tatsächlich auch sehr wichtig, weil die machen alle, die da drin sind, machen das privat. Ich selber habe nur 2 SWS, das sind 1,5 Stunden in der Woche, wo ich das quasi machen kann. Aber ich mache es natürlich auch mehrere drüber hinaus. Und, aber dieses Netthaben miteinander ist was sehr, sehr Wichtiges und wir machen, schaffen auch immer so einen Rahmen, um es so zu haben. Aber wir sind eben in einem sehr, sehr guten Austausch und auch mit, wie können wir uns auch weiterbilden zum Thema Diskriminierung und zu den verschiedenen Diskriminierungsdimensionen. Und das ist eine sehr, wie ich finde, eine sehr gute gegenseitige Unterstützung auch. Also es ist auch eine andere Form von Allyship. Das wollte ich nochmal sagen.
Ja, und es ist ja auch eine Form, in der intersektionale Perspektiven dann sozusagen genau. lebendig werden. Ne?
Genau.
Und ja,
genau.
besprechbar werden.
Genau.
Ja.
Sabine? Genau, also ich hatte jetzt im Chat nochmal 2 Fragen. Die eine ist ein bisschen länger und zwar aus der Perspektive des betrieblichen Diversity Managements im Aufbau bei den Bonner Stadtwerken. Würde interessieren, die Einschätzung zu der Möglichkeit, aber gegebenenfalls auch den Risiken oder Problemen in der Verzahnung von betrieblicher Antidiskriminierungsarbeit, also Beschwerdemanagement, Statistiken, Diversity, Intersektionalitätssensibilisierung, Sozialberatung und positiven Maßnahmen, wie zum Beispiel der Förderung von LGBTIQ-Netzwerken. Und in der Diskussion hier wurden jetzt vor allem die Stärken der ehrenamtlichen Netzwerke oder dezentralen Ally-Bildung und so weiter betont. Und die Person fragt sich, ob es überhaupt ratsam ist, die Themen Antidiskriminierung oder Diskriminierungsprävention und queere Netzwerkgründung oder Sichtbarkeit an derselben Stelle aufzunehmen. Weil eine gesonderte Stelle für diese Themen gibt es aktuell dort nicht. War jetzt ein bisschen länger. Und es gab noch eine Frage, inwiefern und welche rechtlichen Regelungen Sie, also das Podium, sehen würden, die zu befürworten wären, die zu verbessern wären, um die Situation von queeren Menschen in Unternehmen zu verbessern. Also wie sehen Sie die geltenden Antidiskriminierungsschutz- und Gleichstellungsregelungen?
Bei der letzten Frage ist es wahrscheinlich einfacher einzusteigen, um dann vielleicht zu dem Punkt zu kommen, wo sind Themen wie verankert. Ne? Das war vielleicht die Kurzfassung von dem ganzen ersten Teil.
Ich war noch so mit der anderen Frage beschäftigt, dass ich die zweite gerade nochmal bräuchte, um darauf antworten zu können.
Ich könnte auch was zur ersten sagen.
Die zweite Frage war, inwiefern und welche Rechte, das ist ein bisschen schräg formuliert, aber im Prinzip eine Einschätzung zu den geltenden Antidiskriminierungsschutz- und Gleichstellungsregelungen. Also welche rechtlichen Regelungen gibt es, sind die gut, was müsste verbessert werden?
Also mir gegenüber ist es eine Person, der sich für ein Landesantidiskriminierungsgesetz sehr stark macht. Das wäre schon auch noch gut, das zu haben, um eben staatliche Stellen oder also die Lücke, die quasi zwischen AGG und, also die es im AGG gibt, die zu füllen. In Baden-Württemberg. Berlin hat sowas schon. Viele andere Bundesländer haben es leider auch noch nicht. Naja, auf jeden Fall.
Wolltest du auf die erste Frage eingehen.
Ich wollte auf die erste Frage eingehen.
Bei der zweiten Frage hätte ich auch was Ähnliches gesagt. Und ich glaube, dass das halt gerade in Unternehmenskulturen sehr unterschiedlich ist. Also bei uns gibt es Dienstvereinbarungen, da kann man super viel drehen, aber die lassen sich nicht direkt auf andere Kommunen übertragen. Also ich weiß nicht genau, wie es in Unternehmen aussieht, aber so rechtsprechungsmäßig hätte ich auch das Landesantidiskriminierungsgesetz benannt, auch wenn ich das Gefühl habe, da ist gerade ein wenig Stagnation hin bis zum Prozess, dass das
kommt. Ja, also eigentlich, ich meine, eigentlich gibt es das Grundgesetz, also eigentlich weiß ich gar nicht,
willst du da was dazu sagen?
Über diesen Hebel viel machen kann.
Mhm.
Ja, ich bin in das Bündnis für ein LADG. Wir hatten es ja geschafft, in den Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg zu verankern, das heißt erste Flächenland nach Berlin, das eben diese Schutzlücke füllt. Dem AGG ist eben nur der zivilrechtliche Bereich und der arbeitsrechtliche Bereich, also im Unternehmen gilt es, aber das Verhältnis von Studierenden zur Hochschule, von Bürgerinnen zur Polizei, Schülerinnen zur Schule ist für das LADG nicht geregelt. Weil alles, was föderal eben organisiert ist, das Bundesgesetz nicht abdecken kann. Und es gibt jetzt eine krasse Kampagne von Kommunalverbänden vor allem, inzwischen auch Wirtschaftsverbände, die es gar nicht betrifft, aber eben auch aus dem Kultusministerium, die sagen, die könnten ihre Arbeit nicht mehr machen, es wäre ein wahnsinniger Bürokratieaufwuchs. Irgendjemand hat gerade das Wort Bürokratie-Monster, wäre das Gesetz in den Raum geschmissen. Und gegen dieses Narrativ kann heutzutage niemand mehr Politik machen. Das ist schon auch ein krasser Ausdruck von diesem Rechtsruck, der auch thematisiert werden soll, dass selbst die Grünen sagen, das passt irgendwie doch nicht mehr in die Zeit. Das hätten sie vor 2 Jahren noch total gemacht und jetzt kippen die um. Und wenn es kommt, werden womöglich die Kommunen rausgenommen. Das heißt, auch die Ausländerbehörden zum Beispiel werden dann immer noch nicht mit drin. Und JJ hat da recht, das Grundgesetz deckt das alles ab. Das Gesetz macht gar nichts anderes, aber es gibt den Menschen die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Was eben mit dem AGG möglich ist, ich kann eine Klage erheben, ich kann eine Beschwerde schreiben, ich kann zu einer Ombudsstelle gehen. Das gibt es eben im öffentlichen Bereich nicht. Und das heißt, wenn zu uns in der Diskriminierungsberatung ein 13-jähriges Mädchen kommt, das im Club Diskriminierung erfährt, können wir sagen, da können wir dir helfen, in der Schule können wir dir nicht helfen. Weil die Schule argumentiert, wir sind ja alles Beamten, und Beamte dürfen nicht diskriminieren, also gibt es Gesetze nicht. Deswegen wäre es eine Misstrauenserklärung gegen den Staat, wenn es so ein Gesetz gäbe. Also es ist wirklich absurd. Und dann wird es auch ein Lehrstück, wie man es schafft, Narrativen in die Welt zu setzen, das von der Presse überhaupt nicht oft, also gar nicht geprüft wird. Wir hatten letzte Woche eine ganz tolle Veranstaltung mit Leuten aus Berlin, da gibt es seit 4 Jahren das Gesetz. Und alle, die da waren, von der Polizei, also verschiedenste Spektren sagen, es gibt keinen Bürokratieaufwuchs. Also es stimmt einfach gar nicht. Aber dieses Narrativ, dass es den gäbe, was nicht stimmt, verhindert hier dieses Gesetz vermutlich zum entweder es kommt gar nicht oder es kommt in einer komplett ausgewählten Form.
So haben wir jetzt hier schon so Fake-Versatzstücke aus dem politischen Raum erobert.
Der Begriff fiel mir da auch ein. Also vor allem mit dem Begriff Bürokratie-Monster, was in jedem Zeitungsbericht steht, was wirklich völlig überhaupt nichts mit der Realität zu tun
hat. Diesbezüglich. Selbstbestimmungsgesetz ist ja, genau so torpediert.
Wir hatten vorhin davon, dass am Freitag kam in den Tagesthemen ein kleiner Beitrag, wie ich interviewt worden bin und noch eine weitere Transperson, die schon vor 2022 ihre Transition gemacht hatte und dann irgendwie so gesagt hat, ja, dann nimmt man uns ja vielleicht nicht mehr ernst, wenn man jetzt jedes Jahr sein Geschlecht ändern kann. Also, ich hatte dem Journalisten gesagt, ich finde, an der Stelle muss man nicht beide Seiten. Das ist false balancing. Es ist keine 50-50-Meinung in der Bevölkerung. Es wurde leider trotzdem mit reingenommen, aber naja, mir wurde vorhin schon gesagt, dass mein Satz vielleicht ein bisschen überzeugender ist. Also, es freut mich, aber es ist trotzdem super nervig und unnötig.
Also der Satz lautete, Leute haben eigentlich auch was Besseres zu tun.
Besseres zu tun haben, als ständig ihr Geschlecht zu ändern. Genau. Ja, aber es ist halt das ist auch so ein Beispiel von, man möchte da irgendwie objektiv sein und beide Seiten hören, aber das ist,
wenn das passiert ja nicht. Wir haben jetzt 2 Pressekonferenzen gemacht, bei der Pressekonferenz mit 4 Leuten aus Berlin, hochkarätige Leute, war ein einziger Journalist an der Online-Pressekonferenz und der hat nicht darüber berichtet. Das heißt, wir berichten über jede Pressemeldung vom
Kommunalverband. Ja, was Klicks gibt.
Wir berichten über jede Meldung, die irgendwie über den Streit in den Grünen wieder mit drin ist. Und das war ein zivilgesellschaftliches, also ein Bündnis, wo Berti, GEW, der Paritätische Wohlfahrtsverband, jede Menge Selbstorganisationen, also es war jetzt nicht irgendwie ein linksradikales sonstiges Bündnis, sondern ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ist da überhaupt nicht mit durchdringend aktuell.
Gut, es ist die Überleitung zu unserem eigentlich letzten Punkt.
Was ist mit haben wir die anderen Fragen noch nicht
die Allei sind noch nicht beantwortet.
Können wir das einfach, das machen wir noch, aber ich denke auch diese...
Die Allei-Frage?
Nein, ja, die Frage auch mit aus den Stadtwerken von Bonn.
Ah, genau, das kann ich verstehen. Danke, dass ihr mich
da Ja, also da ging es darum, auf der einen Seite eben positive Anreize zu schaffen, Netzwerke, irgendwie so Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens, positive Anreize versus Beschwerdestellen. Und ich glaube, es muss keine Gegenüberstellung sein. Also ich glaube, beides ist gut. Und wo anfangen? Naja, es gibt eigentlich eine Verpflichtung dazu, dass es Beschwerdestellen geben muss. Also dieses, also in einem Unternehmen muss es die Möglichkeit geben, eine Beschwerde einzureichen, wenn man sich aufgrund von AGG-Kriterien benachteiligt fühlt. Und dann muss geprüft werden, ob das quasi stimmt, wie auch immer. Diese Prozesse sind sehr unterschiedlich. Das heißt, ich glaube, das ist nicht eine Verhandlungsfrage, das muss passieren und es ist gut, das so aufzubauen, dass es auch gut passiert. Ich glaube aber, dass dieses Instrument meistens so umgesetzt wird, dass es nicht so super wirksam ist, wie eben positive Anreize wirksam werden, weil wenn man eine Diskriminierung erlebt und sich dann diese Beschwerde einreicht, dann ist das meistens ein langer Prozess, in dem sehr genau geprüft wird, in dem also die Unterstützung, die gegeben werden kann, im besten Fall gegeben wird, aber es ist jetzt nicht ein Moment, in dem man sich empowert in der Regel. Und ich glaube, deswegen sind Netzwerke, in denen man mit Menschen in Verbindung tritt, die ähnliche Erfahrungen machen können, können kurzfristig sehr viel mehr Stabilität und Halt bieten. Und deswegen, ich glaube, es braucht beides, aber von der Wirksamkeit würde ich die positiven Anreize größer einschätzen. Ja.
Also ich würde mal zu den positiven Anreizen auch nehmen, und es passt zu beiden Fragen, die da gestellt worden sind, glaube ich, dass es auch wirklich eine Verankerung braucht in den Unternehmen. Also wir haben vorhin ja ganz viel über die Initiative derer, die da eben sich ehrenamtlich engagieren, gesprochen. Aber genau dieses, es braucht eben Leitlinien, also es braucht auch die Umsetzung von Gesetzen in den Betrieben und in den Verwaltungen, also dass es tatsächlich dann auch praktikabel wird, ob das jetzt Dienstvereinbarungen sind oder was. Weil ich habe auch immer wieder festgestellt, wenn es die nicht gibt, zum Beispiel Thema sexuelle Belästigung, sexistische Belästigung, wenn es dazu nichts gibt oder irgendwie das Ding veraltet, irgendwo diese Vereinbarung in der Schublade ruht, dann ist es auch kein Begriff, dann wird es auch nicht als Diskriminierung wahrgenommen, dann ist auch keine Definition da im Blick auf, was ist das jetzt eigentlich, und nein, es wird schon nicht, ne, war nicht so schlimm.
Gibt es sonst keine.
Genau, gibt es nicht, wie auch immer. Also es ist genau dieser Punkt, es braucht es, damit auch drüber gesprochen wird, und zwar und nicht, dass es irgendwo verschimmelt. Also. Und das habe ich ganz oft jetzt festgestellt, auch bei dieser Untersuchung, es gibt kaum ein Wissen drüber, was es an Rechten gibt und eben auch an Leitlinien in dem Unternehmen. Und das wissen nicht mal die Führungskräfte, und es wusste an einer Stelle auch nicht mal der Chef der Personalabteilung, ja, so, die dann gesagt haben, da müssen wir wohl unsere Hausaufgaben machen. Und das finde ich schon, also wenn sowas nicht installiert ist, das hatten wir vorhin auch mit den Standards, ja, dann ist es einfach schwer, auch über Diskriminierung zu sprechen. Wenn nicht Diskriminierung mal aufgefächert wird, dass es auch ums Lächerlichmachen geht, dass es, na, und so weiter und so fort, über jemand anderen reden, dann können die Leute ja gar nicht sozusagen von ihren Rechten Gebrauch machen. Und deswegen braucht es beides. Und ich bin absolut eine Verfechterin, dass man auch ab und zu mal Fortbildungen verpflichtend einrichten muss, auch wenn das jetzt vielleicht nicht ein hoher Anreiz ist. Aber es gibt schon die ein oder andere Führungskraft, die dann auch mal sagt, wir mussten wohl zu unserem Glück gezwungen werden. Also die dann auch mal verstehen, worum es eigentlich geht. Weil da geht es um diese Privilegienfrage von vorhin. Wenn ich das Privileg habe und eben keine Benachteiligung vielleicht erfahre, dann kann ich das unter Umständen mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Und da passen dann so Übungen, wo ich mich in eine andere Person mal hineinversetze in so einem Training und so weiter. Aber zu den Übungen kommen wir eigentlich erst, wenn die dahin müssen. Und ich halte von diesen anderthalbstündigen Unconscious Bias E-Learning-Modulen recht wenig. Mhm. Weil es geht um Haltung, es geht um eine Auseinandersetzung. Klar kann das schon auch einmal dahin führen. Aber also da denke ich an der Stelle tatsächlich, braucht es mehr den Willen auch dann von der Leitung, egal ob Kommune oder Unternehmen.
Ja, und was du jetzt gerade stark machst, also wenn wir vorhin gesagt haben, Leitlinien und Leitbilder sind so quasi die Orte der Verankerung von jetzt auch queer
von ihren Gleichstellungsüberlegungen und Gleichstellungspolitiken, dann reicht es eigentlich noch nicht, weil eigentlich ist eine Leitlinie nur dann eine Leitlinie, wenn sie auch immer wieder aktiv bespielt wird, zum Thema gemacht wird, zum Thema von Fortbildungen gemacht wird. Also das ist Organisation ja eigentlich auch in einem moderneren Verständnis, dass sie eigentlich nur in ihren Praktiken tatsächlich zur Wirkung kommt. Und die Institutionalisierungsprozesse sind wichtig als Geländer, aber es braucht sozusagen die lebendige Praxis dazu. Mhm.
Ja, also ich hatte aus der Frage so auch so ein bisschen rausgehört, quasi ist es besser, eine zentrale Diversity-Stelle zu haben oder diese beschäftigten Netzwerke. Da wäre meine ganz klare Antwort beides, bitte. Mhm. Weil, Fraunhofer hat jetzt für die Größe des Unternehmens eher schmal besetzte Diversity-Abteilung. Das heißt, aber es ist trotzdem gut, dass die da ist. Und nachdem es dieses Regenbogen-Netzwerk jetzt seit 7 Jahren gibt, sind sie auch dieses Jahr das erste Mal auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir machen eine Veranstaltung zum Tag der Menschenrechte. Möchtet ihr nicht auch einen Beitrag machen? Da muss man schon ein bisschen Geduld haben und einen langen Atem. Und dann wollte ich noch sagen, also was es bei Fraunhofer eben auch gibt, ist eine AGG-Beschwerdestelle. Ich habe mir das früher immer so vorgestellt, das ist so eine Antidiskriminierungssache und so, und wenn jemand quasi schlecht behandelt wird, kann man sich dahin wenden und dann wird einem geholfen. Aber das ist überhaupt nicht so, das ist eher, würde ich sagen, eine Funktion des Arbeitgebers, sich vor Klagen zu schützen oder jedenfalls nicht kein Antidiskriminierungswerkzeug. Das darf man bitte nicht verwechseln.
Es kommt darauf an, wie man sie ausgestaltet.
Das ist schön zu hören, dass es da auch andere Beispiele gibt.
Also, ich plaudere mal kurz ein bisschen aus dem Nähkissen. Bei uns war die lange Zeit bei der Kanzlerin angesetzt, die in der Hochschule ist, die zuständig ist für die Verwaltungsfunk. Also die war quasi Vorgesetzte von sehr vielen Personen und bei ihr war die angesiedelt. Und wir haben auf unser Betreiben hin, gibt es jetzt eben eine selbst eingerichtete, unabhängige Beschwerdestelle, immerhin 25%, aber immerhin, die für alle auch zuständig ist, nicht nur für die Beschäftigten, sondern auch für die Studierenden. Übrigens, auf die Hochschule trifft es nicht mehr zu. Also im Landeshochschulgesetz ist geregelt, dass die Studierenden eigentlich eben genauso auch nach AGG klagen können. Und wir haben eben auch ein Beschwerdeverfahren eingerichtet, was eben dann für alle gilt. Und das ist in Form einer Satzung, das heißt, es ist quasi Gesetz an der Hochschule. Mhm. Und wir haben eben auch zweigliedriges System gemacht. Wir haben gemacht, dass wir Beauftragten machen Beratung, informelle Beratung, das heißt, die ist auch vertraulich und beraten auch hin zur Beschwerde, was das heißen könnte, wenn man sich an die Beschwerdestelle wendet. Und die Beschwerdestelle muss aktiv werden. Das haben wir in der Satzung so stehen. Die muss aktiv werden. Sobald der was bekannt wird, wird die aktiv. Also das heißt, wir sind vielleicht ein bisschen der Schrecken der Hochschule. Hoffe ich, dass wir das lernen müssen. Das ist noch alles relativ neu, aber also man kann es tatsächlich anders machen. Es kommt sehr drauf an.
Okay, ja, schön.
Ja, das ist ja auch spannend, dass so quasi aus unterschiedlichen Bereichen da ganz unterschiedliche Erfahrungen zusammenkommen und das offensichtlich auch spielentscheidend ist, wie das angesiedelt wird. Ne? Also da sind wir an der Uni Tübingen auch gerade dabei, das aufzulösen, weil das eben auch auf Leitungsebene angesiedelt ist. Und das ist natürlich, da kommt dann JJs Verdacht schnell um die Ecke.
Leider ist die Beschwerde, die wollte eigentlich heute auch kommen, die Beschwerde. Spannend, wenn sie selber auch gedichten könnte.
Ja, also ich weiß gerade gar nicht mehr genau, warum das so fürchterlich schief ging, aber ich habe da mal einen Fall begleitet, also nicht im Amt, sondern da ging es dann halt nur noch darum, ob das jetzt eine Klage gibt oder nicht und was die Abfindung ist. Mhm. Und das war für beide Seiten kein guter Prozess. Mhm. Also, oder für die, besonders für die beschäftigte Person. Mhm. Der Arbeitgeber ist ja, den gibt es ja in dem Fall, dem tut ja nichts weh. Mhm.
Ja. Sabine?
Es passiert ein bisschen mehr im Chat.
Nein, sehr ermöglicht.
Also es gab noch die Anmerkung, dass Verpflichtung zur Fortbildung im Bereich Hochschulen quasi unmöglich ist. Da würde ich jetzt ergänzen, im Bereich Justiz auch. Also es gibt, glaube ich, einfach so ein paar Arbeitsbereiche, gerade im öffentlichen Dienst. Ich glaube, das war jetzt noch ein Kommentar zu Moni. Also aktiv werden die immer nur mit Einverständnis der betroffenen Personen.
Genau.
Aber zu den rechtlichen Regelungen, ich glaube, man könnte zusammenfassen, es gibt da irgendwie sehr großes Potpourri vielleicht und sehr viele unterschiedliche Zuständigkeiten. Und ich glaube, das macht es dann auch so kompliziert. Ne? Also es gibt nicht irgendwie das Grundgesetz und das können wir einfach auf alles anwenden, sondern das muss dann irgendwie immer nochmal ausdifferenziert werden und was gilt dann für wen in der Praxis.
Um die Wege zu ermöglichen, was Andreas vorhin gesagt hat, und du wolltest jetzt auch nochmal kurz was sagen.
Die Beschwerdestelle ist immer ein Organ des Arbeitgebers. Egal, unabhängig ist immer nur so relativ weisungsungebunden, kann sich sein, aber unabhängig ist nicht innerhalb eines Unternehmens nie wirklich unabhängig. Und da gibt es schon ein allgemeines Selbstverständnis tatsächlich, wenn sobald die was mitträgt, selbst wenn die Person nicht will, dass die Person verfolgt wird, muss aus einer Fürsorgepflicht auch anderen Mitarbeitern gegenüber. Also klassischer Fall, eine Kollegin sagt, Herr Müller hat mich sexuell belästigt. Ich will nichts, dass sie nichts machen, weil dann ich verliere am Ende. Und das kann ja gut sein, dass man verliert, ne? Weil dieses Maßregelungsverbot, das im Gesetz steht, also zum Legitimisierungsschutz, kann eben nie wirklich eingehalten werden, weil was in Teams passiert, habe ich nur bedingt im Griff, dann muss die Beschwerdestelle trotzdem aktiv werden und dann kann man eben was vorschreiben, dass es eine Beratungsstelle ist, aber es ist nicht die Beschwerdestelle. Aber wir haben jetzt viele Studien gefunden, bis hin zu großen Großstädten, die sagen, wir machen das nicht, wie es im Gesetz steht, sondern wir machen dieses Auftragsprinzip bis zum Schluss. Das heißt, wir machen nicht dieses, obwohl wir Dinge wissen als Beschwerdestelle, machen wir nichts ohne den Auftrag. Also die gesetzliche Verpflichtung wäre eine andere, aber ich sage, weil sonst kommt niemand zu uns. Die haben ja oft total wenig Zahlen, die diese Beschwerdestellen, weil wenn ich die Regie verliere, indem ich da hingehe und wer anders entscheidet, was passiert, ist es nicht die Schwelle extrem hoch, da hinzugehen. Und dann kommt es zu solchen Erfahrungen, die JJ beschrieben hat, dass das gar nicht mehr im Sinne der Menschen was passiert, also so wie eine Antisemitismusbeladung, da passiert nichts ohne deinen Willen. Die Beschwerdestelle ist ein Organ des Arbeitgebers, das eben nicht nur für die eine Person handelt, sondern eben für alle mitdenken muss.
Gut, das ist ein
sehr Spannungsverhältnis, das ist schwierig tatsächlich.
Danke für die Klärung und dann würde ich jetzt aber wirklich zu dem letzten großen Thema gerne noch kommen, weil das jetzt immer wieder auch so durchgedrungen ist und auch, ja, glaube ich, für weitere Politiken spielentscheidend ist, nämlich wie in diesem gesellschaftlichen Rechtsruck jetzt eigentlich noch sich stark gemacht werden kann oder Errungenschaft, vielleicht ist es auch zum Teil wirklich, geht es darum, Errungenschaften festzuhalten und nicht zu verlieren. Wie würdet ihr euch da positionieren? Und dann können wir das gerne auch nochmal öffnen.
Ich sage vielleicht einfach was dazu. Ja. Also das eine hatten wir schon angesprochen, es braucht einerseits eine Institutionalisierung des Themas LGBTIQ, zum Beispiel bei einem offiziellen Diversity Management, und das andere ist die Zuarbeit aus der Belegschaft heraus, um das eben nachhaltig zu festigen im Unternehmen. Ansonsten ist es auch ganz viel Kultur, also auch Unternehmenskulturthema. Und warum ich das sage, ist, ich glaube, es braucht eine gewisse Beständigkeit, die man sicherstellt. Denn ich sehe das absolut genauso. Ich sehe auch, wie Budgets auf einmal für CSDs, die in einigen Unternehmen schon seit Jahren gar No-Brainer waren, ja, die immer bewilligt wurden und auf einmal heißt, ja, jetzt haben wir ja die LGBT-Community lang genug gefördert, jetzt wollen nochmal andere. Und das ist so ein ganz subtiles Narrativ, das da erzählt wird, wie salamimäßig Errungenschaften jetzt wieder doch nicht mehr so wichtig sind wegen wirtschaftlichen Zwängen und so weiter. So ist das eine. Und das andere ist, was ich persönlich wahrnehme, dass es ein ganz stranges Narrativ gerade gibt, dass eine vermeintliche Minderheit, zum Beispiel die queere Community, einer Mehrheit, einer in dem Fall vielleicht jetzt heterosexuellen Community, eine Sprachregelung oder vorschreiben will, wie man zu sprechen hat. Und das kennen wir ja schon aus dem Dritten Reich. Und das ist so eine perfide Verdrehung des Narrativs. Ich glaube, da braucht es ganz viel Achtsamkeit, auf die wir noch immer wieder darauf hinweisen können als Community, dass das eben nicht der Fall ist und da jetzt niemand irgendwie gezwungen werden soll zu irgendetwas. Danke.
Ich
würde da noch den Punkt verbinden und Zusammenhalt stark machen, weil gerade dieses Argument der Minderheit finde ich immer super interessant, weil also Zahlen sind da, glaube ich, schwer irgendwie hervorzubringen. Also oft sagen mir Leute so, aber das betrifft doch niemanden. Und ich denke mir immer so, ich glaube, die rechtspopulistische Narrative betreffen super viele Menschen. Und deswegen ist es interessant zu schauen, wie betreffen sie denn unterschiedliche Gruppen auf unterschiedliche Weise und wie betreffen es Menschen, die eben mehrfach Diskriminierung erfahren, in besonderer Weise und wie können wir uns zusammentun. Und ich glaube, wie können wir auch aufdecken, wie wir gegeneinander ausgespielt werden. Und ich glaube, da steckt eine riesengroße Kraft, weil wir sind nicht eine Minderheit der Menschen, die sich gegen Rechtspopulismus irgendwie engagieren wollen und gegen antifeministisches Gedankengut oder auch rassistisches Gedankengut, sind wir einfach nicht. Und ich glaube, wir können voneinander super viel lernen. Und so ganz praktisch ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei mir selber voll als Auftrag sehe. Wir sind in Tübingen eine relativ kleine Kommune, also im Vergleich zu den großen Städten, die Queerbeauftragtenstellen haben. Was ich mache, das will ich in kleinere Kommunen streuen. Also es gibt jetzt ganz viele so sehr niedrigschwellige Vernetzungen von Gleichstellungsbeauftragten, die das Thema irgendwie bespielen wollen, wenig Ressourcen haben. Ich gebe alles weiter, was ich irgendwann je geschrieben habe. Also so, ich habe überhaupt keinen Copyright-Anspruch. Also so ein Ding von, wie können wir denn eigentlich das, was wir haben, möglichst effektiv nutzen und streuen. Ich glaube, das ist also so ein pragmatischer Ansatz und ein verbündender Ansatz. Ja, das klingt jetzt nicht so verwaltungsmäßig, aber es funktioniert trotzdem ganz gut.
Ja, das war total wichtig. Also ich werde bei der Frage werde ich immer so, also eigentlich vor allem ärgerlich, weil ich finde das, also ich will mich nicht mundtot machen lassen und ich bin auch überhaupt nicht bereit, meine Ansprüche an Antidiskriminierungsarbeit und an das drüber reden runterzuschrauben, nur weil es einen Rechtsruck gibt. Und das ist vielleicht auch eine sehr privilegierte Position, aus der heraus ich das sage. Aber ich finde das einfach, das geht nicht, dass wenn Rechte lauter werden, dass die Guten dann das wiederholen und sagen, wir haben da Angst davor, sondern dann muss man die eigenen Botschaften laut wiederholen und nicht deren sagen, nicht über die reden, sondern über das, was wir wollen, reden. Und das ist, glaube ich, für mich so ein, da bin ich manchmal gerade auch so ein bisschen einfach genervt davon, wenn Leute quasi schon vorher einknicken, habe ich das Gefühl, durch diese Diskussion. Also ich finde, also es ist wichtig, es ernst zu nehmen, und es ist auch wichtig, Ängste ernst zu nehmen, wo Leute sagen, so, früher bin ich in dem und dem Outfit auf den CSD gefahren, jetzt ziehe ich mich dort um. Das habe ich dieses Jahr gehört und das fand ich richtig erschreckend. Aber ich glaube, ich habe da eher so diesen Impuls, jetzt erst recht und jetzt erst recht laut zu sagen und jetzt erst recht eine Regenbogenfahne zum Fenster rauszuhängen. Weil, also, sich klein machen hilft ja nichts.
Also Räume nicht freigeben, Ansprüche nicht
und locker. Vor allem diesen Wortschatz nicht aufgeben, über den wir vorhin so viel auch geredet haben, und sagen, das ist ja, also, oder das halt auch zu benennen, was ist menschenfeindlicher Hass, den, ja, wollen wir hier nicht und ein bisschen mehr, immer noch.
Jetzt hat Luja auch den spannenden Gedanken nochmal hier ins Spiel gebracht, also Bündnisse einzugehen, weil viele sind betroffen von dem Rechtsruck und sozusagen auch intersektionale Bündnisstrategien zu entwickeln. Das habe ich da so ein bisschen rausgehört. Da können wir vielleicht auch nochmal die Frage von vorhin mit einflechten. Also was sind die Allies? Wer kann das alles sein? Was macht ihr da für Erfahrungen?
Also das Netzwerk bei Fraunhofer ist auch eins für queere Beschäftigte und für Allies oder für Leute, die sich auch einfach weiterbilden möchten. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass Menschen, die von bestimmten Arten von Diskriminierung betroffen sind, sich solidarisieren mit anderen Menschen, die von anderen Arten von Diskriminierung betroffen sind, weil es ist einfach der gleiche Mist in einer anderen Form.
Ja, ich glaube, ich würde es auch eher von der anderen Seite sehen. Ich schaue immer bei mir, wo sind eigentlich die Lücken und welche Räume kann ich aufsuchen, wo ich noch nicht so viel Ahnung habe. Und dann zu schauen, was kann ich von denen lernen. Und sobald ich diese Offenheit und diese Lernbereitschaft und auch Ressourcen dann damit reintrage, dann kommt mir das auch entgegen. Also die Erfahrung, die mache ich sehr, sehr oft. Und ich glaube, wenn ich diese Räume nicht aufsuchen würde, dann würde da wahrscheinlich nicht so viel passieren. Also es gibt immer Leute, die irgendwie aus Eigenmotivation und ganz selbstlos irgendwie das machen, aber ich denke mir so, meine Stelle ist mit Ressourcen ausgestattet, ich, also jetzt nicht super viel, also das klingt jetzt irgendwie so, es ist eine 50%-Stelle, aber so ist es immerhin was. Ich gehe raus in Räume, in denen vielleicht queere Themen bisher noch nicht so sichtbar waren, oft sind sie dann trotzdem da, und dann schaue ich, wer Lust hat, sich anzuschließen, aber eben, ich muss dafür auch was geben, ja. Finde ich wichtig, auch was reinzugeben.
Ich würde sagen, ohne Alice geht gar nichts. Wir brauchen Menschen, die uns als Community supporten, gerade im Unternehmenskontext. Was sich da super bewährt hat, ist, dass man sich Paten sucht, die im Management sitzen und dann eben diese Lobbyarbeit in Anführungszeichen übernehmen können, immer dann, wenn die Tür verschlossen ist und eben niemand aus der Community mit an Bord ist, damit man eine andere Person hat, die für die Interessen und für die Wichtigkeit von Minderheiten wirkt und warum es wichtig ist, da diese verschiedenen Perspektiven an den Tisch zu bringen. Und da spreche ich jetzt ganz ökonomisch orientiert. Wenn die deutsche Wirtschaft erfolgreich bleiben will, auch in Zukunft, brauchen wir genau möglichst viele verschiedene Perspektiven auf die multidimensionalen Probleme, denen wir uns gerade gegenüberstehen. Und wir werden nicht mit reinsassigen, schwäbischen, karierten, hemdträgenden Ingenieuren die deutsche Wirtschaft retten, sondern wir brauchen genau diese bunte Vielfalt, die wir hier alle an den Tisch bringen.
Und wenn wir dann nochmal an die Care-Arbeit denken, dann erst recht nicht. Gut, aber es ist ein weiteres Feld. Ich glaube, wir machen an der Stelle jetzt einfach einen Punkt, wohl wissend, dass es keiner sein kann und dass es noch ganz viele offene Fragen gibt, die wir jetzt nur streifen konnten oder gar nicht beachtet haben. Aber die Zeit ist um und wir sind, glaube ich, auch alles ein bisschen müder jetzt als vor anderthalb Stunden. Und ich möchte mich aber im Namen des Forschungsinstituts TIPS ganz herzlich bedanken nochmal jetzt speziell bei euch dreien, JJ Link, Lu Shum und Claudia Feiner.
Das war der zweite Teil der Podiumsdiskussion vom Tübinger Forschungsinstitut TIFS. Den ersten Teil findet man übrigens online auf der Webseite der Wüstenwelle, also unter wueste-welle.de. Bei den Beiträgen von Femra Sand. Jetzt zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Ausschnitt aus der Diskussion der letzten Woche, der nicht mehr in die Sendung gepasst hat, und zwar gab es da eine Publikumsfrage zum Thema Konflikte innerhalb von queeren Bündnissen. Den fand ich nämlich auch sehr spannend und wollte euch den nicht vorenthalten.
Ich habe eine Frage an euch drei, oder nicht an alle, wie eigentlich die Erfahrungen sind innerhalb, ich nenne es jetzt mal ganz platt, queerer Netzwerke der verschiedenen, ich nenne es jetzt auch wieder ganz platt, ich steige jetzt nicht in die Diskussion ein, wo Buchstabengruppen der verschiedenen Buchstaben, die im Hintergrund meiner Frage ist, ich bin im technischen Hilfswerk, das sind mit den großen blauen Autos, Erwerbsarbeiten tätig, habe dort mitbegründet, zum Beispiel queer im THW, und was dort über die Jahre, also am Anfang war es gar kein Problem, aber dann gab es auf einmal so eine Konkurrenz innerhalb der Buchstabengruppen. Und das ist ein Thema, das uns jetzt gerade in unserem Netzwerk für THW schwer beschäftigt. Aber kurz gesagt, das ist mein Hintergrund noch zur Frage, ob es da Erfahrungen gibt. Innerhalb, nennen Sie, wie gesagt, queerer Netzwerke, die sich dann nach Buchstabengruppen aufspalten, Stress miteinander finden. Oder so Dominanzgebaren. Ich mache mal ein ganz blödes Beispiel, es gibt ganz viele klassisch Schwule von der patriarchalen Dividende leben. Transmänner im technischen Netzwerk. Die zocken ab, was die anderen machen. Um es mal ganz bösartig zu formulieren, und das knallt natürlich aufeinander mit queer feministischen Lesben. Also wirklich mal ganz platt zu formulieren, das ist nur ein Beispiel, es gibt noch mehr auseinander dividieren. So, dass zwischendurch echt die Frage war, sollen wir uns weiter queer und THW nennen, wieso das nicht anders machen? Und alle Gruppen machen ihr eigenes Ding.
Wie viele seid ihr? Wenn ich fragen darf?
In einem Netzwerk? Ich weiß es nicht, ob das mittlerweile 10.000 sind oder 12.000. Moment, ist spannend bleiben. Das THW ist eine ehrenamtsbasierte Einsatzorganisation. Es sind ca. 30.000, 40.000 Einsatzkräfte. Dazu kommen nochmal ca. 30.000 weitere Ehrenamtliche, die in den Einsatz gehen, und ca. 2.000 Hauptamtliche. Und dieses Netzwerk QMTHW, das ist ehrenamtlich. Also ich mache das in meiner Erwerbsarbeit, aber mache es eigentlich ehrenamtlich, neben meinen eigenen Tätigkeiten her. Also so toll ist die Zahl dann noch, ist doch nicht. Also kommt immer auf den Blick an, ja. Okay. Wir haben auch keine formale Mitgliedschaft, das war uns auch ganz wichtig. Hm. Aber trotzdem würde mich im April interessieren, ob es da Erfahrungen gibt und wenn ja, wie damit umgehen. Also für uns gerade echt ein Thema. Ist.
Darf ich vielleicht Antworten dazu? Ich gebe mal ein Beispiel als Vergleichswert. Bei Porsche arbeiteten damals 36.000 Menschen. Unser Netzwerk hatte, als ich das Unternehmen verlassen hatte, 120 Mitglieder. Auch inoffiziell nirgends jetzt für die Personalabteilung erfasst. Und also mein Rat und auch das, was ich aus dem 0711 Libund-Netzwerk heraus von anderen Unternehmen mitbekomme, ist, dass es eher nicht förderlich ist, das noch feingranulader aufzubröseln. Warum? Im Endeffekt, also der klassische Regenbogen, ja, wir sind da alle vereint, wir sind bunt, wir sind vielfältig und es wird immer schwieriger, je feingranulader das wird, Außenstehenden, sage ich jetzt mal, zu vermitteln, warum das notwendig oder sinnvoll ist und wo die einzelnen Teilinteressen dieser Subgruppierungen dann stehen. Und wir tun uns damit keinen Gefallen, weil wir uns im Endeffekt kannibalisieren. Das ist meine Erfahrung und auch meine Wahrnehmung und das ist auch meine Haltung dazu. Und im Endeffekt selbst intersektionell im Vergleich zu Frauennetzwerken in Unternehmen, Väternetzwerke gibt es jetzt auch immer öfter, Expat-Netzwerke, also Mitarbeiter und Mitarbeitende, die von außerhalb, von aus dem Ausland kommen, die sich dann vernetzen hier in Deutschland oder auch andersrum. Die Netzwerke selber haben ähnliche Herausforderungen, sich zu organisieren, zu kommunizieren. Du hattest gerade gesagt, dank Internet-Teams beispielsweise ist das wesentlich einfacher geworden, das kann ich bestätigen. Trotzdem, und das hat Gerrit auch schon angesprochen, produzierendes Gewerbe, wo die Leute am Band stehen, mal ganz platt formuliert, haben immer noch die Schwierigkeit, Menschen zu gewinnen. Aber jetzt nicht nur für LGBTIQ-Netzwerke, sondern auch für das Frauennetzwerk, das Väternetzwerk und so weiter. Insofern, wir sind eh schon eine Minderheit und ich kann eigentlich nur davon abraten, nicht immer wieder zu versuchen, auf die Gemeinsamkeit hinzuwirken, was uns verbindet und welches Interesse wir haben, nämlich für eine Minderheit, egal welche Dimension heraus, eine Aufmerksamkeit und eine Berücksichtigung und eine Inklusion dieser Minderheit zu kämpfen. Und das ist das gemeinsame Element und das würde ich immer, immer wieder betonen und da den Konsens herzustellen versuchen. Und mal ganz platt gesagt, also ein Depp ist immer schon da, in jeglicher Gruppe, sei es jetzt der Tischtennisverein oder sei es jetzt das Frauennetzwerk oder sei es das LGBTIQ-Netzwerk, bestimmte Charaktere hat man überall. Und das ist ja immer die große Herausforderung bei Ehrenamt, dass die Leute das mit Herzblut machen und natürlich auch entsprechend emotional mit bei der Sache sind. Und diese Herausforderung, trotzdem objektive, gute Lösungen zu finden, hat man in jeder ehrenamtlichen Vereinigung oder Community oder wie auch immer. Das wäre so mein Beitrag dazu.
Gibt es da noch andere Positionen? Ihr wart alle drei angesprochen.
Also ich habe keinen Erfahrungswert, was diese Zerspaltung innerhalb des Netzwerks angeht, aber bei uns ist es auch eine sehr viel kleinere Dimension. Also es sind so um die 20 Personen, die alle, also es waren noch nicht alle vor Ort auch da. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar, aber was ich da als sehr bereichernd empfunden habe, ist, dass da sehr unterschiedliche Menschen waren, die ganz unterschiedliche Positionierung innerhalb der queeren Community hatten und sich sonst wahrscheinlich in ihren eigenen Sozialkreisen gar nicht begegnet wären und da total bereichernder, interessanter Austausch stattgefunden hat. Und ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert ist, aber ich bin auch ein bisschen gestolpert über die Formulierung, dass irgendwie Transmänner dabei sind, die sich irgendwelche Privilegien abgreifen. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn Menschen sich in so einem Netzwerk engagieren, dann ist das ja immer ein gutes Zeichen. Aber vielleicht habe ich auch nicht ganz verstanden, was das für ein Konfliktpunkt genau ist.
Ja, das würde mich tatsächlich auch interessieren. Ich dachte, mein erster Gedanke war, das Problem hätte ich auch gerne. Also natürlich nicht, aber wir sind auch so eher so, weiß ich nicht, vielleicht 120, vielleicht auch inzwischen 200 Personen in diesem Teams-Kanal und wenn wir ein Online-Treffen machen, jedes Vierteljahr, dann sind es weiß ich nicht, zwischen 5 und 8 Leute, die da online mit dabei sind. Also dieses Problem haben wir in dem Sinne nicht, beziehungsweise wir haben jetzt so ein kleines, es ist kein offizielles Orga-Team, aber das ist sehr schön besetzt mit einer lesbischen Kollegin von einem einen Institut, einem schwulen Kollegen von einem ganz anderen Institut und mir, also sehr paritätisch. Aber das ist, glaube ich, schon auch so eine Frage, wer organisiert was und wer spricht oder wer organisiert dieses Netzwerk? Und ich habe gehört, also ich habe verstanden, du bist da mit drin, aber dann ist halt die Frage, mit wem denn zusammen? Und vorhin wurde ja erwähnt, dass ich im Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg auch aktiv bin. Das Netzwerk ist eine Dachorganisation über ungefähr 120 Organisationen in ganz Baden-Württemberg, von queeren Sportvereinen bis, Bi-Gruppen und sonstiges. Das ist ein Netzwerk, was auf Konsens aus ist und was eben in seiner Struktur so angelegt wurde, dass es einen entsprechenden Rat gibt, in dem pro Buchstabe, also von diesem LSBTTIQ, über die zwei T's müssen wir jetzt nicht reden, zwei Personen gewählt werden können. Das heißt, es wurde dadurch versucht sicherzustellen, dass nicht eine Gruppe eben alles übernimmt. Sagen wir mal, dass die schwulen Männer nicht in der Überzahl sind. Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu gut funktioniert, weil aktuell ist dieser entsprechende Rat, also es gibt keine cis-männlichen oder überhaupt männlich identifizierten Personen in diesem entsprechenden Rat zurzeit. Das hätten wir gerne wieder, weil ich finde auch, also es gibt ja manchmal auch so Mindestquoten, weil man sagt, man möchte jetzt aber auch nicht, dass quasi einer Gruppe die ganze Arbeit aufgebürdet wird, weil es ist ja schon noch Arbeit. Es ist sowohl Einfluss als auch Arbeit, also beides. Und ich habe mich gefragt, ob sowas euch irgendwie da weiterhelfen könnte im Orga-Team, falls es das gibt. Und ansonsten muss ich sagen, also die Sichtbarkeit von Transmännern untereinander ist meistens so erschreckend gering, dass ich dachte, so, das würde ich auch mal gern sehen. Ich weiß es nicht, aber ja, also irgendwie ist es natürlich gar nicht schön, wenn das dann so zu Konflikten führt, aber ja, finde ich trotzdem irgendwie beachtlich. Mir ist halt ganz schön viele.
Gerrit wollte auch noch einsteigen.
Ja, ich finde, das ist ja gerade deutlich geworden. Ihr habt das ja so benannt, auch dass ihr darüber redet oder dass ihr euch Mechanismen überlegt, wie ist die Zusammensetzung, damit eben nicht so eine Ungleichheit oder Ungerechtigkeiten dann ablaufen. Ich glaube, das ist total wichtig. Also überhaupt dieses Reden auch und auch, was haben wir für unterschiedliche Erfahrungen und auch vielleicht unterschiedliche Privilegien, je nachdem kommen ja noch andere Faktoren dazu, wenn wir eben auch intersektional immer denken, heißt dann unter Umständen eben, was weiß ich, irgendwie haben wir Migrationsgeschichte, haben wir irgendwie, also unterschiedlichen Alters und so weiter. Das sind ja nochmal so diese Stichworte, die uns ja auch ausmachen. Und ich habe das nur bei diesen queeren Netzwerken, mit denen ich da gesprochen habe, eben auch gesehen, wenn da kein Gespräch stattfindet. Also da war es zum Beispiel durch diese Interviews, ist denen erst klar geworden, wir wissen gar nicht, ob es bei uns irgendwie Trans- oder Interpersonen gibt in dem Unternehmen, weil die eben ja, sich selbst genug waren an dieser Stelle, sage ich jetzt mal. Und da, das ist irgendwie so dieses, ich muss auch immer erstmal aufmerksam werden für andere Lebensentwürfe, Lebenslagen, Identitäten. Und ich glaube, das ist nochmal so, wenn dann Netzwerke das drauf haben und das schon thematisieren und sagen, wir sind offen und bringt euch ein, dann finde ich das, glaube ich, einen ganz, ganz tollen Weg. Ja.
Und wenn es einen Arbeitsmodus gibt, JJ, du hattest im Vorgespräch gesagt, irgendwie die Buchstaben können sich gerne in Kleingruppen unterhalten, aber wichtig ist dann halt auch, sich wieder zu verständigen. Ne? Also wenn es da einen Modus gibt, wie eine Kommunikation läuft, dann ist gut gelaufen. Ne?
Ja, also genau, wenn dieses Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg sich trifft, viermal im Jahr, dann gibt es meistens ein Buchstabengruppentreffen, wo man sich aufteilt und meistens eine lesbische, eine schwule, eine und eine Sammelgruppe, eine Trans- und eine Sammelgruppe sich treffen. Und was ich dann wichtig finde, ist, dass man dann hinterher nochmal allen erzählt, worüber diese Gruppen geredet haben. Mhm. Weil das, also ich finde, dass an der Stelle ganz oft ein sehr schöner Austausch passiert, der in dem ganzen Orga-Zeug, was man sonst so macht, also dieser Inhalt, wo dieser inhaltliche Austausch manchmal ein bisschen kurz kommt, sogar in diesem Netzwerk. Und ich meine, wenn ihr so viele seid, dann bietet sich ja sowohl wahrscheinlich an, irgendwie regional sich irgendwie zu treffen, als aber auch vielleicht in, ja, irgendwelchen Untergruppen. Und dann ist aber vielleicht wirklich auch dieses, dann wieder darüber berichten, in welcher Situation sind die einen und die anderen ein wichtiger Faktor.
Ja, ich bin Dina Evers, ich arbeite in einem internationalen Medienkonzern. Wir haben vor 2 Jahren unser Netzwerk Queer and Friends, at Holzbring, das ist halt die Mediengruppe, das ist auch noch aus der Name, gegründet. Wir haben bewusst gesagt und Friends, weil wir eben auch Allies gewinnen wollten und den Eintritt ins Netzwerk möglichst niederschwellig gestalten wollten. Zum Thema mit den unterschiedlichen Buchstaben im Netzwerk haben wir Formate etabliert, die uns helfen, persönlichen Austausch zu betreiben zwischen den Buchstaben. Wir haben Podcasts aufgelegt, wo eine Transperson über ihr Erleben im beruflichen, im privaten Umfeld berichtet, persönliches Erleben berichtet, wo dann eben die Kolleginnen aus den anderen Buchstaben, aber auch die Allies eben, teilhaben können am persönlichen Erleben und damit braucht man wirklich Brücken. Ich habe von dem schwulen Kollegen, der den zweiten Podcast gestaltet hat, gelernt und wir beide haben gemeinsam von dem dritten Podcast, den eine nicht-binäre Person gestaltet hat, gelernt. Und so lernen wir immer weiter und sprechen auch im Nachgang über diese Podcasts. Sie werden im ganzen Unternehmen veröffentlicht und sind ein super Instrument tatsächlich, begleitend zu den ganzen anderen Dingen, die man im Netzwerk sonst so macht, wie alle Netzwerke.